PPR, Superflex, Tight End Premium, Quentin Johnston oder Jordan Addison?
Quentin Johnston.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's? Alles gut bei dir?
Alles gut, alles im Griff. Die Woche ist am Mittwoch angekommen, Mittwochabend nehmen wir jetzt gerade auf und alles im Griff auf jeden Fall. Und bei dir?
Jo. Geht mir ähnlich. Bergfest nennt man das ja hier. Ja. Das gute, den Mittwoch. Und es ist kein bayerisches Ding, kennst du auch?
Ja, das kenne ich auch.
Ja, okay. Ja. Ich bin mir da manchmal nicht so sicher, was eigentlich irgendwie von hier kommt und was groß, was auch normale Menschen benutzen. Das ist ja die, die Frage, die man sich als Bayer stellt.
Ja, keine Angst, genau. so geht's mir mit norddeutschen oder ostfriesischen Begriffen teilweise auch. Manchmal, also ja. meine Freundin kommt so aus dem Bremer Umland, also so direkt angrenzend an Bremen, und manchmal guckt die mich auch, wenn ich gewisse Begriffe benutze, auch an wie ein Auto. Und zum Beispiel, kennst du eine Kumme?
Nee, nie gehört.
Eine Kumme ist einfach eine Schüssel. Aber eine Kumme benutzt man ganz normal, ist ein ganz normaler Begriff da. Und da guckt man einen dann schon mal komisch an.
Also das nutzt du auch quasi,
Kumme? Ja, das nutze ich auch.
Okay, ja, gut. Okay. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, das ist witzig, wenn ich mich mit meiner Oma unterhalte, das ist manchmal echt so, die kommt aus Niederbayern. Und das ist immer noch mal, das ist wild zum Teil. Also für alle Hörer, mal schauen, ob es jemanden gibt, der das kennt. Was heißt Zofredi? Es ist ein Adjektiv, das sage ich dazu. Ich bin gespannt. Okay. Postet es im Feedback-Channel gerne, falls das jemand kennt.
Na gut, die bayerischen Hörer sind wahrscheinlich ausgenommen, oder meinst du, die kennt es auch nicht?
Boah, ich glaube, das ist ein Wort, das kennen vielleicht 2% der Bayern. Ah, okay. Also ich meine, ich komme von hier, ich habe niederbayerische Verwandten, viele, ich war auf den Niederbayern, ich habe es noch nie in meinem Leben gehört, bis vor irgendwie ein paar Jahren, als wenn die Oma so anfängt mit solchen Worten, das ist, Es gibt auch so, also da gibt es so geile Sachen, bei uns heißt Lumpen, heißt Hordern, und wenn du dann Hordern ist Einzahl und Hodern ist dann irgendwie Mehrzahl. Das ist auch geil. Also das hat mir mein Papa letztes erklärt. Ich dachte mir, Alter, willst du mich verarschen? Das gibt's gar nicht. Gut, aber jetzt lass uns nicht in die Untiefen der niederbayerischen Sprache abtauchen. Da kommen wir sonst nicht mehr raus. Dann sind wir irgendwann Hubert Aiwanger. Nee, der ist Oberpfälzer. Das brauchen wir nicht. Von dem her, lasst uns lieber fokussieren auf, wie soll man sagen? Ist das Go Devil Gate oder Giscard Gate oder weiß ich nicht. Phil, du hast dir einen kleinen Patzer erlaubt letzte Woche. Ich glaube, da willst du noch was gerade rücken.
Ja, an der Stelle muss ich mich verbessern. Und zwar haben wir hier Go Devil gedankt für die Mocs. Und es ist natürlich Giscard, der die Mocs aufzieht, und deshalb, Giscard, vielen Dank dir nochmal hier ausdrücklich. Go Devil, freu dich über die 5 Minuten Fame, wie du selber geschrieben hast. Ne? An der, sehr aber gut, auch ein treuer Hörer, deshalb, ne, Ehre wem Ehre gebührt. Wir wollen hier die Leute dann auch mal rausstellen. Nee, Spaß beiseite, also wie gesagt, tut mir leid, habe ich verwechselt. Beide mit G.
So schnell geht's. Ist natürlich auch völlig richtig. Also wirklich beide sehr, sehr umtriebig bei uns im Discord und immer, jetzt auch schon seit eigentlich Beginn unseres Podcasts, immer aktiv gewesen und so weiter. Also das kann dann auch mal passieren. Vielen Dank deswegen auch von mir an dich, Giscard, für die Mock-Aktion. Und ja, wir haben noch eine Frage über Twitter bekommen. Jetzt musst du mir kurz helfen. Ich habe hier ins Showsheet nicht den Namen kopiert, des Zusenders.
Genau.
Das ist jetzt die Aufgabe, den richtigen zu nennen.
Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich die Frage jetzt, ne? Nee, und zwar hat der gute Gruber mir persönlich geschrieben und ja, ich bin tatsächlich nicht dazu gekommen zu antworten irgendwie, viel Trubel. Aber die Frage, die er gestellt hat, ist gar nicht so intim, glaube ich. Deswegen können wir sie ja auch im Podcast einfach beantworten. Und ja, wie gesagt, das ist dann vielleicht an der Stelle gut aufgehoben. Wie gesagt, dafür, dass ich nicht antworten konnte, bekommst du dann
Ja.
jetzt hier die Antwort hier im Podcast.
Genau, und Gruber fragt: Jo, moin, ich bin großer Fan des Podcasts. Ich wollte mich selbst mal darin versuchen, aber anderes Thema. Deswegen wollte ich fragen, was ihr so zum Hosten und so benutzt. Ich habe da gar keine Ahnung und will mich nicht für das Falsche entscheiden. Ja, natürlich auch von unserer Seite immer gern gesehen, wenn Hörer da fragen oder selber was machen wollen. Es macht einfach Spaß und mal ein bisschen Erfahrung sammeln mit Content Creation ist cool und man auch merkt, also was so dazugehört und ja, wie viel Arbeit drin steckt, wie auch immer. Das ist halt alles echt cool und dann lernt man, ich glaube, man lernt einerseits viel über sich selber und auch darüber, über das ganze Genre und so erkennen. Und ja, also vielleicht einmal ganz kurz, wir nutzen Podigy zum Hosten. Und Phil, jetzt ist die interessante Frage. Haben wir uns dafür das Richtige entschieden? Ich kann dir das ehrlich gesagt nicht sagen.
Nee, also über Podigy muss man sagen, es funktioniert, ne? Also
Ja.
ich glaube, wenn man das einmal eingerichtet hat, also wir hatten ja jetzt bislang, soweit ich es mitbekomme, keine Probleme. Aber da muss ich auch ehrlich sagen, an der Stelle nochmal vielen Dank, dass du mir da den Rücken mit frei hältst. Also da habe ich jetzt nicht so viele Aktien drinne und bin da sicherlich nicht der richtige Ansprechpartner. Daher, ja, wie gesagt, das hat immer ganz gut funktioniert, was ich
Ja.
mitbekommen habe, jedenfalls.
Ja, absolut. Also Podigy funktioniert da. Das ist gut. Ich würde sagen, overall für so einen mini kleinen Nischen-Hobby-Podcast ist es fast ein bisschen overengineert. Also was da so also alles hast. Und du bist, was bei Podigy schon ein Nachteil ist, das muss man halt wissen, ist, dass du, sobald du dann zum Beispiel auch aufhören würdest, du musst es immer zahlen. Dein Zeug, deine Inhalte bleiben so lange online, wie du zahlst. Und es ist halt auch relativ teuer im Vergleich zu anderen Anbietern. Da gibt es schon günstigere. Und da musst du halt echt irgendwie, finde ich, so ein bisschen für dich selber wissen, was ist es dir wert. Bist du allein, bist du zu zweit, zu dritt, zu viert, wie auch immer, dann ist das ja auch ein anderer Faktor. Wie überzeugt bist du, dass du es langfristig machen willst? Lauter so Gedanken sollte man sich halt machen. Also ich finde, Podigy ist echt ein super Produkt oder ist halt funktioniert super, kannst du nichts sagen. Und das Problem, beziehungsweise der Nachteil in Anführungsstrichen ist lediglich der Preis. Wenn das nicht so das große Thema ist, weil man entweder einfach sagt, ist mir wert oder das sind ein paar Leute, dann machen. Wenn nicht, es gibt auch kostenlose Anbieter, die schneiden dann natürlich irgendwie automatisiert Werbung rein. Ich meine, mei, wenn das so ist, ist es so. Ich habe da jetzt keinen, verurteilt da jetzt niemanden, der sowas nutzt. Ist ja völlig klar, wenn man, dass man auch selber nicht noch große Kosten haben will mit einem Podcast. Das gibt's. Und ansonsten, ja, einfach mal gucken, im Prinzip so durch die Podcasts durchgehen. Meistens steht es drin in dem Podcatcher, wo derjenige Podcast hostet. Dann kann man irgendwie so schnell ein paar Anbieter rausfinden, die genutzt sind, auch gerade vielleicht in dem ähnlichen Segment, kleinere Podcasts, die auch nicht vielleicht zu viel Geld investieren. Kann man da noch ein paar Anbieter zusammensammeln, bisschen gucken, was dann Vor- und Nachteile sind online. Und dann kommst du auch recht schnell zu einer Entscheidung, glaube ich. Genau. Und ansonsten viel Spaß beim Podcasten, kann ich nur sagen.
Ja, auf jeden Fall von mir auch. Und deswegen, ja, habe ich die Frage mal mit hier reingebracht, weil du auf jeden Fall der bessere Ansprechpartner bist, der da mehr zu sagen kann. Deshalb passt das, glaube ich, ganz gut.
Gut, wunderbar. Haben wir das. Und damit können wir rübergehen zum ersten Segment des Tages. Und das sind die News. Und da gibt es eine kleine News, die auch gleich wunderbar zum ersten Hörertrade gleich passt. Elijah Moore ist getradet worden zu den Cleveland Browns für einen Early Second Round Pick. Irgendwie, glaube ich, um Pick 40 rum. Oder ging zurück nach,
Ja,
oder sogar um Pick 3, der 34 oder was
es
ist
war
das
ja, es
sogar
war ja
gewesen,
ein,
oder?
ich glaube, es war ein Trade, ein Zweitrunden, ein Drittrunden-Pick wurde geswappt, ne? Also so war es, glaube ich.
Ah,
und
okay.
Also was ich gehört habe, die Value-Differenz, also wenn man da, ich glaube,
ja,
Robert Mays
stimmt.
Von The Athletic hat das gesagt, war ungefähr der Value, der getradet wurde, war ungefähr in einem Sechs-Runden-Pick entsprechend so.
Huiuiui. Okay, gut, das ist natürlich wenig. Genau, die 42 haben sie weggeschickt und die 74 zu Elijah Moore dazubekommen. Ja, ist sicher nicht wahnsinnig viel, kommt dann irgendwo drauf an, was der, welche Value Charts du da nimmst und so.
Ja,
Gell? Das ist ja, das
klar.
kommt einfach ganz an. Aber genau, also kein überwältigender Preis. Die Jets waren natürlich mit Elijah Moore auch nicht mehr happy. Er wollte da auch weg. Das hat irgendwie einfach gar nicht mehr gepasst. Ich bin gespannt, was rauskommt. Findest du, kann man da was erwarten, Cleveland, von ihm?
Naja, er sollte eigentlich, wenn alles normal läuft, die zweite oder dritte Option im Passing-Game sein. Und ich wäre jetzt nicht zu hyped, muss ich sagen. Also er ist zwar ein solider Receiver, aber ich glaube, mehr als Wide Receiver 3 oder 4 für Fantasy kann man da eigentlich nicht erwarten. Also und 3 wäre ja schon gut an sich für ihn.
Ja, voll. Also das glaube ich ist, das klingt schon ziemlich nach Ceiling, ehrlicherweise mit
Ja.
so, da denke ich, könnte man sehr happy sein damit. Ich finde es echt schade, habe ihn ja so gern gemocht als Prospect und so und war auch ein vielversprechender Start, aber seither, das ist schon schlecht, wenn es dann so geht, dass dich ein Team quasi verschenkt als so junger Receiver. Das sollte nicht passieren. Es ist jetzt auch nicht so, dass die Jets da, weiß ich nicht, 3, 4 Top-Optionen im Receiving-Game haben, gegen die man halt dann den Kürzeren ziehen kann. Von dem her. Kein gutes Zeichen.
Nee, genau. Und ja, ich denke mal, es ist schon ein deutliches Zeichen. Ich sag mal, wenn du lieber Alan Lazar viel Geld bezahlst, Corey Davis mit einem fetten oder relativ fetten Vertrag noch behältst, und
ja.
anstatt ja dann Elijah Moore auf dem Rookie-Deal zu halten. Ich denke, das sagt eigentlich schon, wie gesagt, vieles aus, ja.
Ja, und letztes Jahr war gefühlt Tyler Conklin hatte mehr Impact als Elijah Moore. Also ja.
Letztes Jahr
Not
war
good.
Er sowieso im Doghouse, ne?
Eben.
Ja.
Gut, das war's und damit würde ich sagen, wirklich rüber zu den Hörer-Trades und da eben, wie schon angesprochen, direkt der Impact und zwar hat Gruber, unser angesprochener Gruber, ich würde mal sagen, die Settings muss man gar nicht mal unbedingt zu tief beleuchten, das ist eine 12er PPA Superflex mit IDP Liga Elijah Moore abgegeben und den 23-203 bekommen. Nach dem, was wir gesagt haben, ich kann schon mal sagen, ich mag den Deal für Gruber. Stimmst du mir dazu?
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn du den 203 hier rausholst aus Elijah Moore, bei seinen Receiving Options auch, die er hat, und er kann nur im Prinzip nur 3 Receiver starten und hat schon Lamb, Higgins, London, Cooper. Und ich glaube, da würde er Elijah Moore selten starten. Also, dementsprechend hätte ich es auch gemacht, auf jeden Fall.
Ja, IDP-Liga wertet halt auch die Pick-Range nochmal auf,
ja.
mit Edge-Rushern und so, die reinkommen. Also wirklich gute Sache. Gruber, easy und guter Deal. Oh je, ich sehe schon, Mr. Krabs hat uns ein paar Trades geschickt. Der möchte uns ein bisschen was zu tun geben. Mr. Krabs schreibt, hallo, nochmal ein großes Lob allgemein und besonders für die letzte Folge. Eine gute Aufarbeitung der Top Prospects. Dankeschön. Nun zu den Trades. Ich habe kurz nach dem Super Bowl ein Orphan-Team übernommen. Settings der Liga sind eine 12er Dynasty PPR Superflex mit 10 Startern, einem festen Titan-Spot und 6 Points per Receiving, Rushing, Passing Touchdown. Mein Team hatte den 1-0-3, 1-0-8 und 1-12 sowie Lawrence und Jimmy G als nennenswerte Starter auf Quarterback. Der Rest des Kaders war in Ordnung, auf der Tight End Position war aber absolutes West End. Habe dann folgende Trades gemacht. So, Trade Nummer 1, Mr. Krabs bekommt Tyler Lockett, Evan Engram und Jalen Hurts und gibt dafür ab den 1-0-8, 1-12, Jimmy Garoppolo, Jahan Dotson und den 4-0-3.
Ja.
Phil, was sagst du dazu?
Smash. Also, ich hätte...
Der ist schon wieder so einseitig, da kann man gar nicht viel zu sagen.
Nein,
ne?
Also ich hätte easy den Deal gemacht, auch wenn ich nicht Lockett und Engram an seiner Stelle noch on top bekommen hätte. Also das Paket ist für mich hier weniger wert als Hurts und dementsprechend für mich, ja, auf jeden Fall ein Smash-Deal.
Ja, easy. Also wirklich, Wahnsinn. Hurts, so günstig zu kriegen. Top 5 Startup-Pick. Easy, easy, easy. Nicht mal ein Early First abgegeben. Das ist
Ja.
eigentlich, das ist echt Wahnsinn.
Und auch kein gutes Asset als Spieler. Also, ja.
Ja,
Wahnsinn.
völlig richtig. Der zweite Deal. Hier legt er nochmal nach, auf Tight End unter anderem. Aber er bekommt auch noch Joe Mixon und eben Zach Ertz. Dafür abgegeben den 209, einen 24 Fourth und Harrison Bryant. Und ich muss sagen, Harrison Bryant, keine Ahnung, wer den noch nimmt, überrascht mich. Aber ja, ich glaube, ein Cut-Kandidat.
Ja.
Jetzt sagst du mir wahrscheinlich, Tight-End Starter bei den Browns. Nee, ist ja nicht mehr. Njoku ist ja nach wie vor
Ja.
da. Also, ja, keine Ahnung, was will man mit Harrison Bryant? Und dann, ja, 209 ist allein schon weniger wert als Joe Mixon, und zwar deutlich. Und ja, ein Fourth, da nehme ich sogar wahrscheinlich auch noch mal lieber den Shot of Earths. Also, das finde ich auch, der ist mit weniger Value, aber genauso lopsided wie der erste Deal.
Ja, total. Also auch da wieder, ne? Also Ertz ist für mich locker noch ein Drittrundenpick wert. Ne, eine gute Saison von ihm ist schon auf jeden Fall mehr. Ich meine, gut, Arizona natürlich nicht so toll dieses Jahr, aber
Ja.
Mixon hat sicherlich noch eine Saison im Tank und dementsprechend dann ist das auch alleine mehr wert als der 209. Easy, easy.
Und dann noch ein letzter Deal von Mr. Krabs. Hier bekommt er Lamar Jackson für den 103, Baker Mayfield, Miles Sanders und Malik Willis.
Ja. Wieder ein Smash-Deal auf jeden Fall. Also Mr. Krabs hat da erstmal die Liga auf links gedreht. Wahrscheinlich will jetzt auch keiner mehr mit ihm traden nach den Deals. Aber also 103 plus, ja, Miles Sanders ist okay. Also muss man ehrlich sagen, haben wir auch letzte Folge drüber
Ja.
geredet. Baker Mayfield ist auch okay. Aber die beiden haben vielleicht ein Value vom, keine Ahnung, Mid-Second oder sowas in der Range, so ganz grob. Mid to Late Second, vielleicht Mayfield auch. So, und dann den 1-0-3 im Prinzip effektiv mit ein bisschen Gemüse abzugeben für Lamar Jackson. Ja, gar keine Frage. Muss man machen.
Hundertprozentig, wir sind ja gerade in dem Startup-Draft beide unterwegs und ich weiß jetzt nicht genau, wann der 103 ging, aber es wird irgendwann in der dritten Runde gewesen sein. Und ja, Lamar Jackson irgendwie Top 7, Top 8, irgendwie sowas gegangen. Und ja, Miles Sanders, Baker Mayfield sind noch an Bord, so viel ist zu sagen. Und bei Malik Willis gucken wir mal, wann er überhaupt von Bord geht. Also, ja, easy, ganz, ganz easy. Von dem er, ja. Er sagt noch dazu am Ende: Nun habe ich mit Lawrence, Hurts und Lamar natürlich viele Ressourcen in die Quarterback-Position investiert. Was sagt ihr zu diesem Ansatz und den Trades? Ja, okay. Was soll ich da sagen? Du hast nicht mal viele Ressourcen investiert, Mr. Krabs. Das ist falsch. Das ist eine Lüge. Du hast ein bisschen, du hast auch so viel Crap abgegeben. Ja, Mr. Krabs, Alter.
Jetzt wissen wir, der Name hat nichts mit dem Meerestier zu tun. Der Name hat.
Ja, genau.
Du hast den Namen falsch geschrieben. Du musst das B durch ein P ersetzen.
Alter, endgeil. Also ja, genau. Ich glaube, mehr kann man nicht dazu sagen. Man will immer in Elite Quarterbacks investieren. Und da würde ich auch noch mit dem vierten weitermachen. Das wäre mir noch egal, wenn es solche Preise sind. Die wirst du nämlich immer wieder los. Wir sind gerade am 29. März.
Ja, genau. Also es gibt genau zwei oder ja, zweieinhalb Assets in Dynasty, die du immer traden kannst und die eigentlich immer value-haltig sind. Das sind Elite-Quarterbacks, Draft-Picks und vielleicht junge Receiver, ne? Je nach Ansatz. Aber da, die sind schwer in wirklich dann auch wieder zu kapitalisieren. Also im Prinzip, ja, ist das genau der richtige Ansatz und dementsprechend gerade Draft-Picks aktuell. Ja, kann man schon mal sehen, ob man da auch mal den einen oder anderen umsetzt. Deswegen, ich finde es vom Ansatz her genau richtig. Und die Elite Quarterbacks kriegst du auch im September noch für gutes, gutes, gutes Kapital wieder los. Lamar im Moment sowieso auf einem Niedrigpreis-Tiefpunkt aufgrund der Unsicherheit. Ja.
Das ist ein gutes Ding. Lamar absolut auf dem Niedrigpreis, Tiefpunkt, weil
Musste meine
das
Worte
ist
sortieren.
tatsächlich so.
Ja.
Ja, aber es ist so, gefühlt ist der Preis ja schon wirklich länger niedrig, aber jetzt ist er auch tatsächlich am Tiefpunkt
Ja.
gerade. Das ist Deswegen wirklich war perfekt gewählt. M2P kommt auch er mit einer Sammlung an Trades bei uns an und er hat eben also drei Trades dabei. Der erste 12er PPR Superflex, Tight End Premium mit 6 Point per Passing Touchdown und 10 Starter, deswegen so Standard Settings. Er bekommt hier Deshaun Watson und gibt Kyler Murray ab. Phil, das sind jetzt halt zwei gute Quarterbacks. Die waren jeweils ganz klar schon in der Elite-Range und im Moment sind sie es nicht mehr. Was sagst du? Wen hättest du da lieber von den Problemkindern?
Ja, kommt natürlich aufs Team an, ne? Also er schreibt hier, ich weiß nicht, hattest du es gerade vorgelesen? Ja, ne?
Nee, habe ich noch
Ach
nicht.
so.
Habe ein altes Win-Now-Team, Last Dance-Team, sage er, mit Aaron Rodgers, Eckler, CMC, Kamara, Tyreek Hill, Keenan Allen, Darren Waller etc. Und denke, ich kann nicht warten, bis Kyler wieder fit ist.
Ja, fair. Also dann sollten natürlich, kann man probieren, den umzusetzen. Gut, bei Watson ist halt die Frage, wird er wieder der Alte werden oder nicht, ne? Nach wie vor. An sich sollte man sagen, sollte man da irgendwo schon von ausgehen, dass er zumindest wieder besser wird. Also das denke ich schon auf jeden Fall. Und dementsprechend kann ich den Deal unter den Umständen auch nachvollziehen. Allgemein hätte ich wahrscheinlich im Vakuum sowieso auch lieber Watson als Kyler. Dementsprechend ja, nachvollziehbar kann man so machen auf jeden Fall.
Ja, kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Ich mag eigentlich beide ganz gern in meinen Teams haben, zu den Preisen, wie sie im Moment verfügbar sind. Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, gerade in dem Team würde ich im Moment auch Watson nehmen. Der nächste Deal ist dann in der 12er PPR Superflex Tight End Premium ohne festen Tight End Spot, auch mit 10 Startern. Hier gibt M2P Cooper Cup ab und bekommt den 107 und Elijah Moore. Also dann muss ich, für ich sollte starten. Ja, Elijah Moore, ich bin sehr, sehr skeptisch, auch wenn ich ihn, wie gesagt, sehr gern mochte, aber man muss dann auch der Realität ins Auge blicken, glaube ich. Wird schwierig. Und dann ist es so ein bisschen 107 und keine Ahnung, so ein Late Second, ja. Ja, eigentlich nicht mal. Wahrscheinlich nehme ich da lieber den Shot auf den nächsten jungen Spieler. Und das dann im Prinzip, also 107 für Cooper Cup. Ich verstehe es schon. Ich finde es close, wenn man jetzt eher ja, Rebuild ist. Ja, dann ist der 1 zu 7 schon besser. Wir sprechen ja heute zum Beispiel über unseren Spieler, den wir in der 7 haben. Und wenn man sich das dann vorstellt, ist es schon wahrscheinlich, dass ich den lieber hätte als Cooper Cup. Wenn ich natürlich jetzt echt im Win Now bin, dann muss ich sagen, hätte ich wahrscheinlich schon Cooper Cup gehalten und mir den Luxus gegönnt. Denn ich denke, wir werden Cooper Cup schon wieder bei alter Stärke sehen und der wird auch noch zwei, drei gute Jahre haben.
Ja, denke ich auch. Also für mich ist hier auch ganz klar Value versus Production. Und da kommt es darauf an, wie das Team aussieht. Also ja, 107 für Cooper Cup abzugeben, ne, ist einerseits irgendwo schwierig. Aber wie gesagt, es kommt sicherlich auf die Situation des Teams an. Und ich finde, das ist an sich ein ausgeglichener Deal auf jeden Fall.
Ja, genau. Ich denke, an sich hast du schon recht. 107 wird da wahrscheinlich wertvoller gesehen.
Ja,
Also
voll.
value-wise. Ein guter Deal hier für M2P und ja, dann musst du ja mal sehen. Ich meine, selbst wenn das Team jetzt im Moment schon noch Winnow-Züge hat, dann kannst du ja mit dem 107 wieder um den Draft rum was machen. Das ist ja nicht vorbei.
Voll.
Hast ja erstmal Liquidität gekauft.
Ja, ich glaube auch, dass du mit dem 107 auf jeden Fall wahrscheinlich productionmäßig auch einen ähnlichen Receiver wieder einkaufen kannst.
Ja. Jetzt kommt ein spannender Deal von M2P und der ist in einer 12,5 PPR One QB Liga mit 4 Points per Passing Touchdown und 9 Startern. Warum habe ich das jetzt so also extrem betont? Hier kauft M2P nämlich für den 23104 Jalen Hurts ein. Und ja, One QB Liga, würdest du hier für den Elite Quarterback den 104 bezahlen?
Ja, halt noch Dak und Lance, sagt der, ne?
Genau, ja.
Ja, glaub schon. Also Hurts in der Liga, 4-Point-Passing-Touchdown-Liga auch nur. Das heißt, das Rushing oder gerade Rushing-Touchdown, so die erzielt Hurts ja nun mal, werden aufgewertet. Ja, auch in der 1QB-Liga geben Elite Quarterback dir auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber dem Feld und dementsprechend kann ich das schon rechtfertigen, besonders in der, was man in der 1-0-4 in der 1QB dieses Jahr so bekommt, ist halt, ist zwar nett, aber ist jetzt auch kein absoluter Gamebreaker, dementsprechend kann man es auf jeden Fall rechtfertigen.
Auch noch Half-PPR, das heißt, ja. Ich bin ziemlich sicher, Bijan, Gibbs, so als die zwei Top-Running-Backs werden weg sein und ja. Dann hast du da an der 1-0-4 einen Receiver wahrscheinlich stehen, ja. Den du dann holen kannst und den in Half-PPR, naja, da, von dem her, ja, fully agreed, auch ich würde hier sagen, vielleicht ein Deal, den viele überraschend finden, dass wir den supporten, aber ja, der Vorteil auf Quarterback ist echt sehr wertvoll in so einem Setup, daher, jo, gute Sache.
Ja, MSOP. Du kannst jetzt eventuell noch, was ich jetzt noch als so ein bisschen an Anreiz geben würde, vielleicht noch Deck irgendwie umsetzen, ne? Also zu sagen, okay, ich gebe Deck weg, krieg vielleicht noch einen, keine Ahnung, so einen Mittelklasse-Receiver dafür und für einen Ersatz-Quarterback irgendwie, keine Ahnung, Derek Carr oder sowas. Du wirst Hurts immer aufstellen, aus einer Bye-Week. Und da brauchst du nicht das Kapital, was Dak bindet, als Ersatz, denke ich mir.
Ja, kommt drauf an, tatsächlich, was der gibt. Ich glaube, dass da, dass es schwierig wird, wäre meine Vermutung. Von dem her, ja, wenn es was gibt, dann okay. Andererseits kann es halt auch sein, was ist, wenn Hurts mal 3-4 Wochen ausfällt, nur Lance brauchst du nicht behalten. Das heißt, ja. Du musst ja auch wieder schon in den Backup investieren.
Ja gut, aber dann
und willst du dann da so Kenny Pickett rum.
Ja, aber dann
so
tradest du einen Second-Rounder und K für irgendeinen besseren Quarterback. Also, wenn es wirklich so kommt, dass du den Quarterback ersetzen musst, finde ich jetzt. Also, ja, gut.
Kann man auf jeden Fall machen. Das gebe ich dir schon
recht. Kann man machen. Es ist natürlich immer, was kriege ich für Deck, sicher. Das spielt immer eine Rolle.
Ja. Gut, das waren die Hörer-Trades und damit können wir dann auch rübergehen in die Werbung. Phil, wo kann man uns denn folgen?
Ja, bei Twitter @DynastyFlo mit PH, dir @49erFlo, mir @Phil81190 und kommt gerne in unseren Discord-Channel und schreibt uns gerne Feedback oder ja, bewertet uns gerne, freuen wir uns drüber und unterstützt uns auch gerne monetär. Flo, wie geht das?
Das geht über patreon.com/dynastyflow oder paypal.me/dynastyflow. Und an der Stelle darf ich auch freudig verkünden, wir haben eine Unterstützung bekommen. Und zwar einmal vom Martin. Vielen, vielen Dank an dich, Martin. Und auch noch von Peter. An die beiden großes Dankeschön seit der letzten Folge reingekommen. Und daher, ja, highly welcome. Vielen, vielen Dank an euch beide.
Ja. Vielen Dank.
Gut, so, das dann zu den zur Werbung und ich würde sagen, wir gehen rüber zu unserem heutigen Hauptthema und das sind die Rookies. Wir haben ja letzte Woche auf die Top 6 geblickt, aus unserem Consensus Board, das so wie das im Moment steht und heute kommen die nächsten 6 dran. Wir widmen uns den Positionen 7 bis 12. Klar, unsere Settings, die Standard-Settings von uns, PPR, Superflex, Tight End Premium, 10 Starter inklusive der Superflex-Position, fester Tight End Spot, ja, 3 Receiver, 2 Flex, 2 Running Backs und so, ne? Also recht Standard. Gut,
wollen wir noch mal?
Wir hatten, genau, ja, ich sag das Consensus-Board von letzter Woche nochmal. An der 1 war Bijan Robinson, an der 2 Bryce Young, an der 3 Anthony Richardson, 4 CJ Stroud, 5, wir hatten uns dann auf Will Levis geeinigt, glaube ich, gell? 5 Will Levis und 6 Jackson Smith und Jigba, weil Will Levis und JSN tatsächlich gleich waren und dann da in der Folge auf 4 Quarterbacks in a row geswitcht. Da sieht man aber auch, sind eng beieinander und da sind wir noch nicht entschieden. Muss man natürlich auch Draftkapital abwarten.
Ja, absolut. Landing-Spot, Draftkapital, muss man mal sehen, genau.
Ja, gut. Dann haben wir jetzt unsere Nummer 7 und er ist meine Nummer 6, er ist deine Nummer 7, er ist ein Running Back, kommt jetzt von Alabama Und ach Mensch, ich habe mir noch gar nicht die Maße hergelegt. Er war ja mit Ach und Krach schwer genug. Die 199 Pfund habe ich noch im
Ja.
Kopf. Die Größe ist bei
5,9, glaube ich, aktuell.
5,9. Jahmyr Gibbs, es geht um Jahmyr Gibbs, eben Alabama, war davor bei Georgia Tech, richtig?
Ja,
Von
ja.
da ist er transferiert. Er wollte auch in seinem letzten College ja nochmal ein bisschen Spaß haben. Hinter einer schönen Offensive Line, die auch ein bisschen was freiblocken kann. Das hat er geschafft. Jahmyr Gibbs ein, ja, vielleicht noch ganz kurz ein paar Statistiken zu ihm vorgelesen, hat in seinem letzten Jahr 926 Rushing Yards aufgelegt, 10 Touchdowns aufgelegt, 44 Receptions für 444 Receiving Yards. Ja, also wirklich stark über seine 3 Jahre regelmäßig gespielt, von Anfang an eben auch ein Teil bei Georgia Tech gewesen. 2020 war ja noch die Covid-Saison. Und trotzdem als Freshman direkt auf dem Feld gewesen, auch viel eingebunden gewesen. Gut, klar, bei Georgia Tech musste natürlich so ein Talent auch einbinden.
Ja.
Er ist eine 4-3-6 bei der Combine gelaufen, irre schnell. Gut, das ist natürlich trotz seines Gewichts kein weiß ich nicht, also kein absoluter Elite-Elite-Speed-Score, aber trotzdem noch immer ein sehr, sehr guter. 91. Perzentil, das ist schon stark. Und ja, Jahmyr Gibbs, einfach ein Spieler mit wirklich viel, viel Receiving-Upside, der jetzt in die NFL kommt, Phil. Warum sind wir bei Jahmyr Gibbs denn nicht noch höher, könnte man fast schon fragen als Einstieg, nachdem ich jetzt halt ihn so über den Klee gelobt habe in seinen Statistiken.
Ja, es heißt, es ist einfach der Konzern, den man hat. Also ich glaube, also an sich, mich erinnerte, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, wenn man in der Rookie-Folge vor, keine Ahnung, einem halben Jahr oder vielleicht einem Jahr oder so über ihn geredet. Und ja, das Ding ist, mich erinnert immer an Jamal Charles. Viele werden ihn noch kennen, den alten Kansas City Running Back. Auch ultra produktiv gewesen, auch bei der gleichen Size. Ich glaube, der hatte auch 199 Pfund. Also, witzigerweise. Und ja, aber Fragezeichen bestehen natürlich als Between the Tackles Runner. Also, das ist er einfach nicht. Und ich glaube eher, dass er so ein Passing Down Running Back, beziehungsweise eher nicht der Early Down Grinder ist und nicht zwingend der Goal-Line-Back unbedingt sein muss. Also die Rolle muss er erst noch zeigen. Es gibt andere Backs in der ähnlichen Zeit, die es geschafft haben, McCaffrey, Eckler, aber das ist eher die Ausnahme als die Regel.
Aber mit den Vergleichen McCaffrey, Eckler, Jamal Charles, da hast du ja auch direkt gesehen, oder direkt gezeigt, was das für ein Ceiling ist potenziell.
Wollte gerade sagen, das sind nicht die Floor-Comps, das sind
ne?
die Ceiling-Comps natürlich. Ich meine, James Cook wäre an der anderen Ecke zu nennen, beim
Ja,
etwas anders
ja.
heißen Catching Back. Aber ich glaube, er ist schon
Kenny
deutlich besser
Gainwell.
als James Cook, ne? Also ich glaube, da sind wir uns
Ja.
einig, ja.
Ah, absolut. Ich denke, ich denke, er wird sehr gutes Draftkapital bekommen. Er sollte frühe zweite Runde spätestens vom Board gehen, hoffe ich einfach
Ja.
mal. Ja, und was mir schon gefällt, also der Speed ist halt schon
Ja.
krass. Und bring ihn ins Open Field und dann geht's ab.
Ja, das sieht man auch, also das sieht man auch tatsächlich, wie die Experten heute sagen, on tape deutlich. Also, nee, ich sag mal, mit ihm hält speedtechnisch kein Linebacker mit. Ne? Also, das siehst du einfach, also die kriegen ihn nicht. Und also wenn dann höchstens DBs und dann ist er auch mit seiner Size nicht so unterlegen, als wenn er jetzt gegen einen Linebacker spielen muss. Also das ist schon, wenn er wirklich Raum hat, wenn er ins Open Field kommt, dann ist er echt stark. Wie gesagt, guter Passcatcher und das ist seine Stärke. Und dann bring ihn in Space, dann hast du einen sehr starken Playmaker, wie ich finde.
Ja, und das ist auch, also er ist ja auch sehr, ist wirklich einfach ein guter Route Runner für einen Running Back. Und wir haben letzte Woche schon angesprochen, dass Bijan ein Mismatch ist im Passing Game, und da gibt es schon nochmal auf einem anderen Level aus meiner
Ja.
Sicht, wenn es wirklich nur ums Receiving Game geht.
Ja, Bijan ist halt mehr das
Anders,
Komplettpaket, genau.
klar,
Bijan kann
ja.
halt alles und Gibbs hat da halt seine Vorteile vor allem, ne? Also,
Ja,
ja,
ja.
genau, aber nee, ist schon eindeutig, finde ich, der zweitbeste Running Back in dieser Klasse. So, und hat halt ein gutes Fantasy-Ceiling auch, denke ich.
Das ist steht außer Frage. Und was auch gut ist, weil es natürlich kommen auch viel die DeAndre Swift-Comps so, weil da sehr, sehr, ja, sag ich mal, kürzlich war guter Running Back im College und kam raus und jetzt viele Verletzungsprobleme. Das ist das, was halt sein zu kommen kann oder was man erwartet mit der Size. Ja, was ich eben auch noch gut finde oder was ich schon verheißungsvoll finde, 7 Spiele 2020 in der verkürzten Covid-Saison. 2021, 12 Spiele, 2022, 12 Spiele. Ist schon eine ganze Menge und ja, war nicht die ganze Zeit verletzt.
Ja.
Das ist schon mal gut.
Ja, genau. Also, deswegen. Also, und auch noch jung. Haben wir das Alter schon genannt, frage ich mich gerade.
Nee, 21,0
Ja,
Jahre
gerade
alt,
erst
hast du völlig
21
recht. Ist
geworden, ja.
natürlich, genau, ist ein Junior auch natürlich, der jetzt
Ja.
hier rauskommt, eben durch die 3 Jahre Erfahrung. Ja, absolut. Also, finde ich echt stark. College Target Share von 14,7%, damit 93. Perzentil. Da sieht man schon einfach, wie gut er als Receiver oder als Receiving Back eben auch ist. Und da war.
Ja, er hatte am 20. März Geburtstag, also
Ha,
dementsprechend,
da siehst du
ja,
mal.
herzlichen
Ja,
Glückwunsch
genau.
nachträglich Jahmyr Gibbs an der
Ja,
Stelle.
genau.
ja, also wie gesagt, der ist
Ja.
wirklich noch taufrisch.
Ein, ja, genau. Breece Hall war unter 21 letztes Jahr im
Ja,
Draft, glaube ich, gell?
stimmt, ja.
Das war
Anthony
wirklich Wahnsinn.
Richardson ist es auch, ne?
Ja, ich glaube auch, ja,
Man
richtig.
mutmaßt ja noch, ne? Mal.
Will Levis ist es nicht.
Nee.
Das hatten wir letztes Jahr, letzte Woche auch schon.
Hendon Hooker auch nicht. Aber das an anderer
Ja,
Stelle.
der kommt, ich sag mal, in den nächsten Wochen vielleicht mal.
Ja.
Das ist noch nicht diese Woche. Spoiler Alert. Wir kommen, glaube ich, hättest du noch irgendwas gesagt zu Gibbs? Ich glaube, da haben wir das Profil ganz gut und schnell zusammengefasst.
Ja. Ich glaube, das kann ein sehr guter Value-Pick in Dynasty Drafts werden, halt einfach, ne? Also in Superflex Drafts. So, ich sag mal, wenn es gut läuft für einen, wenn man pickt, kann der halt durchaus auch mal in der Liga, ich denke mal, so bis zu 1,8 fallen. Das ist so die Range, glaube ich, bis wo er fallen könnte. Und ja, der hat halt auch eine gute Chance, irgendwo Top 6 Dynasty Running Back zu sein, irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren, schätze ich.
Ja, auf jeden Fall.
Allein aufgrund des
Also.
Alters und der Rolle, ne, Draftkapital und dementsprechend ist das also für mich in der Range echt ein schöner Pick.
Ich traue ihm 1 overall auch zu. Die Landscape ist weit offen und es braucht bei Running Backs nicht viel. Ne?
Nee.
Das haben wir auch gesehen, wie volatil alles ist. Und die Ceiling Comps haben wir ja jetzt oft genug genannt, so von diesen Profilen, wie geil die produzieren können im
Ja,
Endeffekt. Also.
im Übrigen, was ich oft höre und was ich so gar nicht sehe, also ich verstehe, wo das herkommt, aber er wird ja oft mit Alvin Kamara verglichen. Und ich finde, Alvin Kamara ist halt nochmal ein ganz anderer Spielertyp, ne? Der ist viel massiger
Ja.
und viel, also
Ja.
das hat er nämlich halt nicht so diese.
Größer auch, oder?
Ja, also
Also
der ist
so
ja,
ein Gefühl.
der ist hat jetzt also über 2,15 auf jeden Fall an Gewicht, also der ist mindestens 15 Pfund schwerer und ich glaube sogar noch schwerer, aber und ja, er hat viel bessere Tackle-Breaking-Ability und ja, deshalb. Ja, also das ist Jahmyr Gibbs halt nicht, der ist eher so filigraner.
Gut, passt. Dann lass uns zum nächsten gehen. Nummer 8, der schon in der Eingangsfrage behandelte, Quentin Johnston, bei uns beiden auf der 8. Und wenn ich jetzt nochmal kurz durchgucke, ich glaube, wir hatten quasi unsere ersten 7 nicht in der gleichen Reihenfolge, aber es sind die gleichen Spieler abgehandelt.
Ja.
Wir hatten aus dem gleichen Remaining Pool gepickt und ja, ich kann schon sagen, ab jetzt herrscht erstmal große Einigkeit irgendwie bei uns beiden.
Tatsächlich.
Quentin Johnston ist eben die Nummer 8, Wide Receiver, 6'3 groß, 208 Pfund schwer. Er kommt von TCU, dem College Football Playoff Finalist dieses Jahres. Er ist 21,5 Jahre alt, hatte ein 19,0 Jahre Breakout Age, für alle, die das noch interessiert. Und ja, war eben der dominante Receiver bei TCU. Die Total Stats, sag ich mal, waren besonders in den ersten 2 Jahren nicht besonders hoch. Hat jeweils 8 Spiele gespielt, einmal 487 und einmal 612 Receiving Yards. Im letzten Jahr dann doch etwas mehr, 96 Targets gesehen, 1069 Yards. Ja, wie sagt man, erfangen? Und ja, es hat sich dann quasi schon sehr stark geändert. Er ist halt, und das der große Unterschied zu allen anderen Receivern in diesem Draft, jetzt sage ich mal zumindest, wenn wir von den Top Prospects sprechen, ein Spieler, der ein Ex-Receiver in der, klassischer Ex-Receiver in der NFL sein kann. Phil,
Ja.
auch hier, ich bin jetzt drin in meiner heutigen Ding. Warum hast du so einen Spieler, der doch genau dein Receiver-Profil ist, nicht als Wide Receiver 1 der Klasse?
Ja, also man muss schon sagen, also man hat halt schon Fragezeichen. Also TCU, ja, war dieses Jahr brutal stark, muss man sagen. Also war eins, ich glaube, der Überraschungsteams kann man fairerweise auch, glaube ich, sagen. Und er hatte da zumindest in der zweiten Saisonhälfte, er ist ja so ein bisschen langsam ins Jahr reingekommen, aber hatte da dann schon auch einen guten Anteil dran. Und ich mag ihn auch unfassbar gern spielen sehen. Ist auch, ja, würde ich schon sagen, mein Lieblingsreceiver in dieser Klasse. Das schon. Ich sehe aber bei ihm schon auch so ein paar Negativpunkte, die ich so ein bisschen, die mir so ein paar Fragezeichen. Wie gesagt, einmal die Production hast du ja schon angesprochen. Gut, die kam auch teilweise zustande. Also, naja, da ist er einfach, ist er einfach den Ball bekommen und hat dann wirklich freies Feld vor sich gehabt. Und da gab es schon halt diese Sachen. Gut, das muss man ihm jetzt nicht negativ anlasten, aber er ist schon relativ schlachsig, also ist schon relativ dünner, großer Receiver. So, der braucht auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Masse, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, das ist so für mich einer der Punkte, die bei ihm auf jeden Fall Fragezeichen auslöst. Und ja, er hat aus meiner Sicht, glaube ich, auch das höchste Ceiling der Receiver dieser Klasse. Aber bei ihm würde es mich halt auch nicht wundern, wenn er in 3, 4 Jahren irrelevant ist. Also, das ist so.
Jalen
Ja,
Rager-Style.
boah, Jalen Rager. Ja, okay, TCU ist natürlich bei beiden das College.
Ja, Big 12, oder? Ist sie doch. Ne?
Ja,
Das ist doch,
müsste sein, ja,
oder ist.
genau. Ja,
Ja.
ist nie ein
Also
Big
so, wo
12.
keine Defense gespielt wird
Ja.
und ja, also ja.
Ja, es gibt, wie gesagt, eben diese Fragezeichen, weswegen ich Quentin Johnson jetzt nicht ganz nach oben schieben konnte. Ich habe aber kein Problem damit, ihn zu picken, gerade in dieser Range. Wir haben ihn jetzt an 1,8 und da in der Range, ja, ist es auf jeden Fall völlig okay, ihn zu picken, und da habe ich auch keine Schmerzen damit, und da nehme ich dieses Ceiling auch gerne mit.
Ja, ich glaube, da hast du es soweit ganz gut zusammengefasst. Einerseits die Competition ist schon ein Problem. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Target Share mäßig war es jetzt auch nicht überragend. Jetzt müsste ich nochmal gucken. Worin er schon gut war, waren immer seine Yards per Route Run Werte. Ich war großer Fan, gerade nach seinem Sophomore Year. Aber dieses Junior Year, das hat schon wehgetan. Also die ersten Spiele, oh, da ging ja gar nichts erstmal. Du hast es ja schon gesagt, in der zweiten Saisonhälfte wurde es besser. Aber man hätte sich schon ein dominanteres Jahr gewünscht. Und jetzt kommt hier das, was man so von Filmgrindern hört. Und ich finde, das sieht man schon auch. Er ist schon sehr, naja, er ist nicht sehr polished als Receiver. Also es ist schon so, klar, er hat halt schon physisch andere Voraussetzungen als viele Corner, gegen die er da gespielt hat, und so überpowerst du die dann. Wie das in der NFL funktioniert, ja, ich habe so auch ein bisschen meine Schwierigkeiten damit und habe da einen deutlich größeren Sprung im letzten Jahr erwartet, irgendwie von ihm, dass er da schon auch noch, ja, facettenreicher irgendwie auftritt. Was halt unfassbar geil ist zu sehen, ist, was er halt macht, wenn er den Ball hat.
Ja.
Also Yards after Catch, das ist halt schon geil. Also das hat mir halt da schon immer so getaugt. 6'3", irgendwie groß und dann so nach dem Catch unterwegs.
Ja, wendig auch, ne?
Ja, love
Die
it.
Größe
Ja,
und die Länge. Ja,
das ist.
wie gesagt, er gewinnt halt mit seiner Athletik bislang so und muss halt
Ja.
jetzt vielleicht noch den nächsten Step in der NFL gehen. Vielleicht schafft er das, vielleicht
Ja.
nicht, ne? Das ist so die Frage jetzt. Und
Ja.
Wie gesagt, ich würde es mir wünschen. Ich finde ihn cool vom Spielstil her. Ich sag
Ja.
mal, wie du gesagt hast, Jag-Ability ist krass. Der kann den Ball, aber die Contested Catches sind auch gut. Also der bringt schon alles mit, was so Athletik betrifft. Ich glaube, er ist einfach auch schnell. Auch er hat, glaube ich, nicht getestet, ne, bei der Combine, aber
Nee.
ich glaube, er ist schnell genug. Also alles, was man so sieht. Und natürlich, die Fragezeichen sind halt die, was ist, wenn er jetzt auf dem physisch überlegenen Corner, und die gibt's halt in der NFL, trifft, ne, einen, der größer ist, vielleicht schwerer ist, vielleicht,
Ja.
ja, alles mitbringt, was er auch mitbringt, und dann halt noch die Cornerposition spielen kann, dann könnte
Genau.
es halt schwierig werden, ne, und
Ja.
ja, TCU hat ihn halt rumgeschoben, die haben ihn auch mal aus dem Slot dann agieren lassen, und dann hast du halt natürlich mit seinen Fähigkeiten dann noch mehr Vorteile, und wie
Ja.
oft man gesehen hat, Overroute, und dann ja, war er da irgendwie
Ja.
gegen, keine Ahnung, irgendein Nickel oder ein Linebacker oder ein Safety oder sowas aufge. Ja, na gut. Dass er dann gewinnt
Ja.
mit seiner Physis, ist auch kein großes Wunder.
Also bisschen, ja, wie soll ich sagen, Vergleiche zu Treylon Burks kann man, glaube ich, schon ziehen. Der war noch massiger,
Ja.
einfach so, einfach noch dadurch physisch noch mehr. Weiß ich nicht, wie soll man sagen, präsenter, oder den hat man sich noch besser in der
Beeindruckender,
NFL, finde ich,
ja.
vorstellen können. Genau, dass er da einfach auch so dominiert. Und da hat man ja dann schon auch gesehen im ersten Jahr, dass das, was auch viele befürchtet haben, dass er doch ein bisschen roh ist, dass das schon ein Problem war. Also, das war kein Justin Jefferson Rookie Season irgendwie. Also, nicht, dass man das erwarten könnte, aber ja, und das, deswegen mal gucken.
Ja, für mich ist er halt echt eine Wundertüte, muss ich sagen. Wie gesagt,
Ja.
mich bei ihm würde mir, also mich würde halt weder ja, wie soll ich das sagen, würde es nicht wundern, wenn er Wide Receiver 1 der Rookie-Klasse nach dem Jahr ist. Mich würde es aber auch nicht wundern, wenn wir sagen, boah, und den haben wir in der ersten Runde gepickt. Wow. Ne, so, also
Ja.
das würde mich halt beides überhaupt nicht wundern, und deswegen, ja, ist die Range, wie gesagt, fair einfach.
Er hat, was er getestet hat, ganz kurz noch, war Vertical und Broad Jump. Da hat er absolut elitäre, also wirklich absolut elitäre Werte aufgelegt. Also man sieht schon, Explosivität ist da. Wie sehr das dann zu Fantasy-Erfolg führt, wird man sehen. Das ist auch klar.
Es ist auch so geil immer, ich liebe das. Nee, nee, ich teste nur das, was ich am allerbesten kann, aber
Ja,
ich weiß
safe,
es.
claro,
Ja,
claro. Es
ja.
ist,
Ist
genau,
schlau,
ja.
aber ja.
Ja. Im Vorstellungsgespräch erzähle ich auch nicht, dass ich in dauernd mit den Kumpels beim Saufen bin.
Naja, vielleicht wenn du dich in der
Also,
Brauerei
genau.
vorstellst. Naja, gut.
Lass uns wieder zurückkommen zum Rookie-Ranking. Und da geht es jetzt weiter mit einem nächsten Wide Receiver. Ganz anderer Typ, ja, wie soll ich sagen, staturmäßig und auch Wide Receiver-mäßig. Es kommt jetzt Jordan Addison. Wide Receiver von USC, hat seine ersten 2 Jahre bei Pitt gespielt, da ja die Nummer 1 Waffe von Kenny Pickett gewesen. 5'11 groß, nur 173 Pfund, ja, leicht, muss man eigentlich fast sagen hier. 21,1 Jahre alt, hat den Breakout-Age von 18,6 Jahren. Also hier war ein Instant Breakout als Freshman. Wahnsinnige Statistiken aufgelegt, also besonders seine Sophomore-Season bei Pittsburgh also in 14 Spielen, 145 Targets, 1593 Yards gefangen. Das ist absurd gewesen. Ja, und 17 Receiving Touchdowns aufgelegt, unglaublich. 2022 dann ein bisschen weniger, also von allem eigentlich weniger, auch weniger Target Share gesehen, nur 11 Spiele gemacht. Ja, so, jetzt kann man sagen, natürlich, klar, okay, USC hatte natürlich auch ein bisschen andere Möglichkeiten noch als Pittsburgh. Und wir sind ja auch immer so, dass sie sagen, ja, gut, aber wenn du in einem schwachen Team unterwegs bist, heißt ja leider noch lange nicht, dass du solche Statistiken auflegst. Also ist ja trotzdem, gehört schon was dazu. Bei der Combine, das hat er auch noch gesagt, eine 4,49 gelaufen. Speedscore ist wirklich schwach bei der Speed- und Gewichtskombi. 18. Perzentil. Und ja, was machen wir jetzt mit Jordan Addison? Gell? Es ist so, er ist eben. Einerseits sieht man da, wow, Production Monster,
Ja.
wirklich Monster gewesen am College. Auf der anderen Seite, ja, 173 Pfund Wide Receiver wird in der NFL eigentlich nur im Slot spielen können. Das war am College noch anders. Und jetzt ist die Frage, wie schwer gewichtet man das oder wie negativ ist das, dass du nur aus dem nur aus dem Slot raus agierst? Amon-Ra St. Brown haben wir gesehen, den hat das jetzt nicht gejuckt, das war trotzdem okay. Ein Cooper Kupp hat aus dem Slot raus eine gute Karriere gehabt und legt gute Production auf. Wir haben letzte Woche über Jaxon Smith-Njigba gesprochen, unser beider Wide Receiver 1 der Rookie-Klasse wird nur aus dem Slot raus spielen. Also das allein per se finde ich jetzt gar nicht mal so negativ, aber ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen concerned, was so dieses Size-Speed-Kombi angeht und damit kann ich jetzt auch zu dir rübergeben.
Ja, er ist im Prinzip fast das Gegenteil von Quentin Johnston, kann man schon so sagen, ne?
Ja.
Also, ich glaube einfach, Addison wird ein solide, produktiver NFL-Receiver sein. Ich glaube aber halt, es wird nie für die Top 12 reichen. Weder in Dynasty noch in der Real NFL. So, also ich glaube, sein Ceiling ist halt schon gecapped. Ich glaube, der wird halt eine Rolle spielen, wird irgendwo immer Wide Receiver 2 sein in seinem Team. So klar, wenn er jetzt im richtigen Team landet, auch Wide Receiver 1 vielleicht in seinem Team, aber ich glaube halt nicht, dass wir irgendwann sagen, boah, ist das hier next, keine Ahnung, Jalen Waddle oder irgendwie in die Richtung, ne? Also ich habe da einfach die Befürchtung, dass es da irgendwann nicht mehr weiter hochgehen kann. Und dementsprechend ist das halt für mich, würde ich halt lieber den Quentin Johnston diesen Münzwurf haben, als zu sagen, okay, ich weiß, der solide Addison, den kann ich mir mal auf den Flex stellen, aber eigentlich richtig ein Wertgewinn zu meinem 1,09-Pick ist es dann auch nicht. Also ja, deswegen, also ich habe nichts gegen Jordan Addison, aber ich habe auch nichts für Jordan Addison. Also das ist für mich so, ja, der ist okay, aber ich mache keine Luftsprünge, wenn ich ihn bekomme.
Ich finde, da ist fast die Frage schon, weil das Gefühl haben, glaube ich, alle. Er ist halt so, der war irgendwie am College, solange er am College war, gefühlt, oh geil, geil, der nächste Top-Receiver, was für geile Statistiken und so weiter. Jetzt, je näher wir dem Draft-Zyklus kommen und so, desto mehr ist, boah, echt nur 173 Pfund, oh, das Draft-Kapital schwindet auch irgendwie, niemand will ihn so richtig Runde 1 picken, keiner glaubt dran, dass er so ein richtig guter Receiver wird.
Ja.
Es baut schon ab und ich verstehe wirklich auch, wo es herkommt, weil ich auch so das Gefühl habe, dass es Floor, 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 Floor und wenig Ceiling.
Ja, es ist im Prinzip so ein bisschen Devonta Smith Light. Und das ist nicht gut. Also
Uff.
Devonta Smith, da waren ja zumindest, gab es ja noch zumindest die Believer, die ihn richtig, richtig gerne mochten oder wahrscheinlich immer noch gerne mögen. Und er ist auch ein völlig okayer Receiver in der NFL. Das muss man so auch anerkennen, denke ich. Aber auch da ist das Gleiche. Deshalb wird auch kein Top 12 Receiver werden. Niemals. So. Und ich glaube, Addison ist halt ähnlich. Nur noch mit dem Unterschied, dass er noch nicht mal die Größe, die Länge hat, quasi, um Outside zu gewinnen, wie du es ja auch gesagt hast. Also,
Ja.
ja, das geht schon so in die Richtung, weiß ich nicht, so ein Hybrid aus Devonta Smith und Deontay Johnson irgendwie so. Es ist
Die
okay.
zwei Spieler, die du am meisten magst.
Es ist okay, sie zu haben, aber ich sag mal, ja, wenn du sie nicht hast, dann bist du auch nicht traurig. Und ich glaube, so ist es halt auch bei Addison, was Trade Value betrifft, ne? Ich glaube halt nicht, dass du irgendwann, selbst wenn er eine gute Rookie-Saison hat, ich glaube, du kannst ihn dann nicht für den 1-3-2024 traden. Ich glaube nicht, dass das möglich
Ja.
sein wird.
Ja, also ich genau, also ich mal sehen. Ich denke, wir können ja auch nicht zu absolut irgendwie drauf
Nein.
gucken. Wir wissen einfach nicht, was passiert. Wenn er abreißt, dann reißt er ab und dann wird das auch passen. Die Chance dafür sehe ich aber auch nicht so groß. Auch hier natürlich am Ende wieder kommst du in einen guten Landing-Spot, hilft das
Ja.
massiv. Wir haben es jetzt bei Smitty gesehen. Dann kommt auf einmal ein AJ Brown dazu, der das ganze Feld öffnet, der so viel. Ja, der Offense so viel gibt, und dann kannst du da als Nummer 2 Waffe in einer produktiven Offense, in einem super Environment auch geile Zahlen auflegen und der hat sich auch echt gemacht und natürlich sieht es dann gut aus und ja, wenn das so, wenn sowas passiert, dann klasse.
Ja, ich meine, klar, wir müssen nicht drüber reden, wenn jetzt die Kansas City Chiefs sich entscheiden, Jordan Addison in Runde 1 zu nehmen, dann, ich glaube, und er da die 2 quasi hinter Kelce sein wird, ich glaube, dann müssen wir das sicherlich auch überdenken, ne? Also dem bin ich mir natürlich auch bewusst, aber wir reden ja immer so, wo kann es hingehen, in welche Richtung kann es gehen, und wenn wir in einem durchschnittlichen Landing-Spot sind, ne? Das ist, glaube ich, das.
Genau.
Es gibt immer äußerst gute und äußerst beschissene Umstände, und die haben natürlich dann auch einen Impact auf den Spieler, ganz klar.
Der nächste Slot-Receiver bei den Giants wäre jetzt nicht so gut.
Ja, gut, okay. Da wäre er wahrscheinlich instant der Beste halt, ne? Von daher.
Ja. Es ist nur so geil, weil die Giants einfach nur Slot Receiver einkaufen, und deswegen wäre das noch das Sahnehäubchen. Ja, mal sehen. Wir sind gespannt, wo es hingeht für Jordan Addison. Und ja, ich würde sagen, damit machen wir das Kapitel auch wieder zu fürs Erste und gehen rüber zu unserer gemeinsamen Nummer 10. Beide haben wir ihn da, beide mögen wir ihn schon seit längerer Zeit, du noch länger als ich, da kannte ich ihn noch gar nicht, den Kollegen, weil er so etwas underutilized war bei Michigan. Und wir sprechen von Zach Charbonnet, dem Running Back, der kommt jetzt aus, er ist deklariert von UCLA für den NFL-Draft. Er ist ein Senior gewesen, also 4 Jahre im College, 6 Fuß groß, 214 Pfund schwer, BMI von 29, das ist ganz ordentlich, 22,2 Jahre alt, ist eine 4,5,3 beim Combine gelaufen. Das ist jetzt nicht absolut unfassbar schnell, aber gerade mit dem ordentlichen Gewicht, das er hat, passt das eigentlich ganz gut. Und was kann man zu Zach Charbonnet sonst noch sagen? Vielleicht nochmal die Total Stats mal kurz zu sein, auch noch dazu gesagt. Die letzten 2 Jahre 202 und 195 Rush Attempts für 1137 bzw. 1359 Yards, also ganz ordentlich produziert, 13 bzw. 14 Touchdowns, und was echt cool ist, gerade mit seinem Körper auch und also mit dem Gewicht, das er hat, 24 und 37 Receptions aufgelegt bei UCLA, also er kann auch was aus dem Backfield, ist sicher nicht der, ich sag mal, perfekte Routenläufer, so wie ein Jahmyr Gibbs das ist, aber so ein Screen fangen und ein Dump-Off fangen und so, da ist er schon ganz gut und produziert auch im Receiving Game. Und ja, irgendwie muss man sagen, also so meine Meinung zu Zach Charbonnet, all das, was da so reinkommt, ist eigentlich irgendwie ganz gut. Die Athletik passt, Speed passt, er hat eine ganz coole Vision, ich glaube, er ist ein guter Runner between the Tackles, er hat eben auch dieses Ding als Receiver, er hat kein so richtiges Loch in seinem Profil, auf der anderen Seite ist aber auch nichts an ihm so, dass ich sage, da sehe ich Top 5 Dynasty Running Back Upside oder so, der wird jetzt die Liga zerstören, das glaube ich jetzt wiederum auch nicht, aber er ist halt so grundsolide und er hat nicht das, was du an allen anderen Running Backs in diesem Draft aussetzen kannst, deswegen einfach cooles Prospect, glaube ich.
Ja, also ich glaube auch, dass ein guter All-Around-Back sein kann, der einfach abliefert, und er bringt alles mit, die Size, wie du schon gesagt hast, er ist auch für die Size ein ganz guter Home-Run-Hitter, hat am College auch einige Long-Runs gemacht, hat dann auch den Speed, um diese Läufe zu beenden, und er bringt, wie du schon sagst, er bringt alles mit, um die Running-Back-Position zu spielen, und er ist so der klassische Back-Plug-and-Play, ich sag mal, David Montgomery ist vielleicht so ein ganz guter Comp. Ich mag Charbonnet wesentlich lieber als Montgomery, aber so vom Ganzen drumherum wäre das so, den ich irgendwo, der mir so einfällt, wenn ich drüber nachdenke. Und im richtigen Scheme kann der, glaube ich, wirklich Schaden anrichten und kann auch Production liefern. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Und zur College-Karriere muss man sagen, Michigan, Freshman-Saison, ultra produktiv gewesen. Und saß er auf einmal hinter Hassan Haskins. Und keiner wusste, warum. Dann ist er raustransferiert, war bei UCLA dann im Committee Brown, LD Brown, glaube ich. Ich weiß nicht, ein oder Lady Brown, ich verwechsel die immer, auf jeden Fall einen Brown. Und ja, das war okay. Und er war halt schon immer der weitaus talentiertere Back da und hat dann, wie gesagt, auch produziert, hat seine Effizienz von Jahr zu Jahr eigentlich immer gesteigert. Ja, wie gesagt, ich glaube einfach, der kann eine solide NFL-Karriere haben. Und auch für Fantasy interessant. Und ja, ich bin wirklich auf den Landing-Spot und das Draft-Kapital gespannt, wodurch er bei mir auch nochmal steigen könnte. Also wenn es passt.
Ja, absolut. Also wirklich, ja, das klingt so, es klingt so ähnlich zu Jordan Addison in so, also für unterschiedliche Positionen, ne? Aber beide einfach irgendwie so Floor-Spieler, gute Profile rundum, ohne so richtiges Loch, aber es fehlt so dieser, es fehlt der It-Faktor, um um in die Elite
Ja,
aufzurücken
ich
irgendwie.
weiß es bei Charbonnet ehrlicherweise nicht. Also ich könnte es mir schon
Ja.
vorstellen. Ich meine, ja, Running Back, und da kann man ja auch, und das ist, glaube ich, der
Ja.
Unterschied zwischen den Positionen, Running Back profitiert halt wesentlich mehr von Situation als Receiver, ne? Also klar, Receiver profitiert davon auch, aber bei Receiver ist halt Talent wichtiger als beim Running Back, und ich glaube, deswegen ist es bei Charbonnet auch durchaus möglich, dass er in die Top 5 Running Backs aufsteigt, auch
Ja.
natürlich unter Berücksichtigung der aktuellen Running Back Landscape, ne?
Ja.
Wo du ja praktisch in dem Sinne, wenn du in den Top 2 Runden gedraftet wirst als Running Back, bist du ja eigentlich instant schon ein Top 10 Running Back eigentlich für
Ja,
Dynasty.
ja.
Dementsprechend, also
Ja.
ja, ich
Gar keine Frage.
glaube, dass das Potenzial hier, wie gesagt, weniger aufgrund seines Talentes, aber mehr aufgrund der Landscape doch besteht, dass er Top 5 oder Top 10 Running Back für Dynasty wird.
Ja, also wie kann ich nicht viel zu sagen. Das ist sind alles sehr valide Punkte. Und ja, ich glaube, damit können wir auch weitergehen zum nächsten, oder?
Ja,
Möchtest du
kleiner
noch was
Funfact,
zu
ich habe, ja,
Zack? Ja.
Entschuldigung, ein kleiner Funfact, ich habe jetzt hier mal bei Player Profiler die Listen, ja, die Running Back Rankings schon pre-Draft, und habe ich mal
Ja.
aufgemacht, wollte einfach mal gucken, wo die den jetzt aktuell sehen. Da ist er jetzt schon Running Back 17. Also,
Ah ja, okay. Ja.
ich meine, Player Profiler, wer das kennt, die sind
Ja,
halt schon
Wahnsinn.
oft sehr biased, ne? Also da spielt auch sehr viel persönliche Meinung natürlich eine Rolle, klar, wie bei allen Rankings,
Ja.
aber ja, wie gesagt, aber Running Back 17 ist er halt quasi jetzt schon aktuell.
Das ist Wahnsinn.
Ja.
Das ist krass. Das ist krass. Bin gespannt, wo der am Ende geht. Ich glaube, dass wir zwar auf jeden Fall höher sind als der Konsens bei ihm. Und
Kann ich
ja,
mir auch
bin
vorstellen.
gespannt. Also Running Back 3, gut, ich muss sagen, ich bekomme im Moment zu wenig mit von Fantasy und irgendwie, ja, deswegen weiß ich nicht, wieso die Meinung zu ihm ist, aber ich hatte immer das Gefühl, er war eher so eben so, also klar, bevor viele abgestürzt sind, in Anführungsstrichen, war immer so die Nummer 7 und jetzt keine Ahnung, wo er jetzt im Moment so
Ja,
unterwegs ist.
ich glaube, 3 ist auch Konsensus aktuell tatsächlich.
Ah,
Also
okay. Ja,
würde ich jetzt
krass.
so
Dann,
sagen, bei
okay.
allem, was man so
Das setze
hört, ja.
ich. Gut, dann auf geht's zu unserer Nummer 11. Und das ist jetzt der erste Tight End, der kommt. Und es ist Michael Mayer. Er ist 6'5 groß, 249 Pfund schwer. Er kommt von Notre Dame, ist 21,7 Jahre alt. Er ist eben, kommt als Junior jetzt, als Early Declare in die NFL. Das ist jetzt bei Titans nicht unbedingt so unfassbar wichtig oder sieht man jetzt keine große Korrelation zwischen Fantasy-Erfolg und Early Declare-Status. Aber gut, trotzdem natürlich cool, dass er ja, so ein Talent ist, dass er das Draft-Kapital jetzt schon bekommt aus der NFL, zumindest das Zeichen dafür. Hatte ja produktive Saisons bei Michigan, sag ich schon, bei Notre Dame. Hat jedes Jahr 12 Spiele gemacht. In seinem zweiten Jahr dann ja auch in den Totals richtig aufgelegt. 71 Receptions, 840 Yards. Also sieben Touchdowns in seinem letzten Jahr. Ja, 67 Receptions, 809 Yards, 9 Touchdowns, Target Share von 31%. Also das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Hat da bei Notre Dame eben wirklich eine Riesenrolle gespielt. Und ja, ich würde fast sagen, kann jetzt auch nichts dafür, dass Notre Dame allgemein, was die Offense angeht, jetzt kein Powerhouse ist. Ich denke, so weit kann man gehen, oder?
Ja. Ja, also Michael Mayer war halt die einzige Konstante in der Offense.
Ja.
Alles andere war, ist komplett wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen und er hat halt produziert, ne? Also das muss man ihm schon zugute halten. Und ja, ich glaube einfach, er ist auch ultra talentiert. Ich glaube, er hat einen brutal hohen Floor für die NFL. Ich glaube, er ist ein guter All-Around-Tight End, der auch, ja, ich denke, auf jeden Fall in den Top 40 gepickt wird. Ich hoffe, erste Runde. Ja, und ist, wie gesagt, ist einfach echt, für mich hat er halt einen extrem hohen Floor und ich glaube halt, so sein Floor ist halt Freiermuth, vom Wert her. Ich glaube, das ist halt das Schlechteste, was er sein kann. Ich glaube, er hat halt auch das Potenzial zu mehr.
Ja, vielleicht was noch wichtig ist bei Titans, er ist eine 4-7 gelaufen, hat einen 103er Speed Score. Es ist schon, also er hat auch eine gewisse Athletik und das war lange, oder ich habe mich das schon gefragt, weil er nach dem Catch immer relativ wenig gemacht hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer schwer, das aus der Offense herauszulösen. Also erstens natürlich, okay, alles fokussiert sich auf dich. Zweitens, wie ist die geschemt? Wie sehr kommst du in freie Räume? Was wiederum, wenn du Punkt 1 halt gegenüberstehst, schwieriger ist. So ist auch einfacher, wenn du viele andere Waffen um dich rum hast, dass du mal in freie Räume kommst. Daher, ja, ich verstehe, also von dem her finde ich es echt gut, dass er athletisch jetzt nicht keine Katastrophe ist.
Ja, auf jeden Fall. Also gut auch für ihn, glaube ich, dass er getestet hat und dass es so war.
Ja.
Ja, es ist natürlich auch immer was, wenn der Gegner weiß, dass das mit Abstand beste Waffe von dir ist, und das war ja nun mal so, dann ja, tut das dem Spiel ja auch nicht unbedingt gut, beziehungsweise dann
Ja.
kriegst du halt auch nicht diese Freiräume, ne? Aber er kann, wie gesagt, er kann, glaube ich, auch, ja, zum Beispiel Contested Catches und so weiter und so fort. Also er ist da, er ist kann, ist eigentlich ein sehr, sehr guter All-Around-Tight End. Und ja, wie gesagt, ich denke, hier an dem Spot ist das auf jeden Fall ein High-Floor-Pick und das ist bei Tight End schon was wert. Ich finde, das ist auch im Vergleich zu Receiver beispielsweise wesentlich mehr wert.
Auf jeden Fall, das ist ganz klar. Und ja, ich glaube schon, dass der auf jeden Fall Upside hat auch. Also das ist echt, kann ein richtig guter Tight werden. Und ich glaube auch wirklich, aus Real Football-Sicht vor allem, echt auch ein cooler Pick für ein Team, das ihn holt. Gerade wenn der Anfang zweite Runde geht, finde ich, ist das ein schöner Value.
Ja.
Oh, also für das Team, das ihn bekommt. Und ja, von dem her echt, glaube ich, ganz solide. Und damit kommen wir zu unserem letzten Spieler des heutigen Tages. Und das ist nochmal ein Receiver, über den ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben im November oder so mal über ihn geschrieben. Und da hattest du mich gefragt, hey, was hältst du eigentlich von Zay Flowers? Und da war meine Antwort, irgendwie, also ich finde ihn ziemlich cool und ich glaube, dass der beliebter wäre, wenn er nicht bei Boston College spielen würde. Und dann meintest du, genau das habe ich mir auch gedacht. Und da kann ich mich noch dran erinnern. Und ja, jetzt ist Zay Flowers im Draft verfügbar. 5'9 groß, 182 Pfund schwer. Also jetzt auch kein, wie soll ich sagen, keine Erscheinung für NFL-Verhältnisse. Ist aber eine 4'4'2 gelaufen, also hatte doch ganz guten Speed. Er kommt eben vom Boston College, 22,5 Jahre alt schon. Er ist halt 4 Jahre am College gewesen, was jetzt natürlich für Receiver nicht unbedingt ideal ist. Aber er hat wirklich über die Jahre, und klar war halt Boston College, das musste mir gerade nochmal helfen. Wer ist denn da nochmal Quarterback gewesen? Was, Djokovic? Ja,
Djokovic heißt der, glaube ich, wird es ausgesprochen.
genau,
Djokovic,
Djokovic, ja, der auch mal NFL-Bass hatte und
genau.
das. Sagen wir mal so, das Schiff ist
Sang und
etwas.
klanglos.
Das ist wirklich, hey, das hat Leck geschlagen, du, huiuiui, nicht gut. Und ja, in den Umständen hat Zay Flowers halt schon nicht so schlecht produziert. Also er hat in seinem Seniorjahr das erste Mal die 1000 Yards geknackt, aber so Target Share als Sophomore 27%, als Junior 27% und als Senior dann 30%. Er hat dieses Receiving Game dominiert. ja, auch Touchdowns aufgelegt über seine über seine College-Karriere in dieser, ja, schwachen Offense. Und ich denke, dass das halt ein ganz großer Punkt war, warum Zay Flowers, stell dir Zay Flowers, keine Ahnung, in, ja, muss jetzt keine Ohio State Offense sein, aber einfach nur eine ordentliche Offense im
Alabama
College
hätte ihn gut
Football.
gebrauchen können.
Alabama, ja, absolut. Wäre der zu Alabama transferiert vor seinem letzten Jahr, stell dir mal vor, was
Ja,
hätten wir jetzt für einen
brutal,
Bass?
ja.
Ja, jetzt versuchen wir natürlich, den Spieler hier aus dem ganzen Ding herauszulösen. Ich habe jetzt dann so ein bisschen die Vorzüge oder viel Entschuldigendes für ihn gebracht. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, dieses, hey, gut produzierender Speedster, der relativ klein ist und unterm College Outside gewonnen hat, sag mir, warum ich hier keine Diami Brown-Vibes bekommen sollte.
Ja.
Was zeichnet Zay Flowers aus?
Ja, also ich finde, er ist so ein bisschen die Weiterentwicklung von Wan'Dale Robinson, weil er bringt für mich so, er ist für mich so gerade an der Grenze, was Maße betrifft. Also so 5'9, da kann ich so gerade mit leben. So, das ist so die unterste Grenze, die ich bei einem Receiver haben will. 180 Pfund auch, also 182 hat er ja, das ist schon sogar schon völlig okay, gerade bei der Größe auch. Und ich glaube, das ist eine Größe, mit der du in der NFL bestehen kannst, Größe und Gewicht. Ja, wie gesagt, ich mag ihn, er mag seinen Spielstil. Ich glaube, er kann auf verschiedene Art und Weisen gewinnen. Er kann aus dem Slot, er kann Outside gewinnen, er kann mit Speed gewinnen, er ist wendig genug und ich glaube, sein Skillset ist gut genug für die NFL und kombiniert mit einer Size, die gerade noch okay ist, kann er, glaube ich, gewinnen und ist auch multiple einsetzbar. Also ich glaube, er kann sowohl Slot als auch Z-Receiver spielen und den wirst du auch über Screens oder Endarounds und so weiter ins Spiel bringen können. Und ich glaube, solche Spieler sind gefragt und ich glaube, der kann eine NFL-Karriere haben. Wie gesagt, Downside natürlich immer da. Fragezeichen habe ich auch. Und für mich fairerweise hier in einem größeren Receiver-Tier tatsächlich. Also das ist jetzt so einer von den Spielern, die hier im Tier sind. Und da müsste ich eine Münze werfen, wen ich am liebsten haben wollen würde.
Ich habe es gar nicht dazu gesagt, aber jetzt sind wir wieder in eine. Jetzt hast du es fast entkräftet, aber wir sind zumindest auf einer, also auf dem Papier in einer Uneinigkeit, mal wieder,
Ja.
nachdem eben Johnston, Addison, Charbonnet und Mayer genau in der Reihenfolge bei uns beiden sind. Das hat man ehrlich gesagt schon kommen sehen über die letzten Wochen, als wir uns so ein bisschen ausgetauscht
Ja.
haben, dass wir da recht ähnliche Tiers sehen. Und ja, das setzt sich hier zwar wegen den Tiers fort, aber ich habe zumindest einen anderen Spieler auf der 12. Bei mir kommt Zay Flowers dann an der 13. Du hast ihn an der 12. Und so kommen wir zu unserem Konsensus. Vielleicht einmal noch ganz kurz, weil du die Größe angesprochen hast. Klar, er ist nicht auf dem Speed-Level und Agility-Level, aber trotzdem sei es mal dazu gesagt, Tyreek Hill ist 5'8 groß, 185 Pfund schwer. Also
Ja.
da ist mit 5'9, 182. Das zumindest ist natürlich kein, ja, kein Ausschlusskriterium, auch wenn es natürlich schon hilft, wenn du dann 4'29 läufst und nicht 4'42.
Ja, natürlich. Alles okay. Ist Terry Hill nicht 5'10?
Nee, 5'8. Es
Okay.
steht immer überall 5'10, aber das
Ja,
stimmt nicht.
gut, okay. Also, wie gesagt, das war. Ich hatte mal Tyreek Hill mit 5'10 abgespeichert, aber
Ja,
ja.
ja. Ich weiß, ehrlich gesagt, frage ich mich, wie passiert sowas, wenn du gemessen wirst, wenn du auch seinen RAS anguckst und so, ist überall 5'8 und Ding, aber irgendwie ist er bei ESPN bestimmt 5'10.
Ja, also, keine Ahnung. Am Ende zählt, dass er erfolgreich ist, ne? Das muss man einfach sagen.
Absolut, absolut.
Ja, das ist so ein bisschen. Nee, ich bin sehr gespannt auf Zay Flowers und der kriegt halt auch First Round Buzz die ganze Zeit. Das muss man eben auch erwähnen. Das ist für mich jetzt auch eine Sache, die ich interessant finde. Also, wenn so ein Receiver dann in der ersten Runde geht und wenn er dann auch noch ein paar gute Spiele macht, und das traue ich ihm auch durchaus zu, dann, ja, wissen wir, was passieren kann, ne? Also, ich habe halt Leute gesehen, die haben für Jahan Dotson nach seinen Touchdown-Games einen First-Round-Pick bezahlt. Und wenn ich dann Zay Flowers irgendwie Mitte nächster Saison für ein Mid-to-Early-Second-Round-Pick 24 First verkaufen kann, dann freue ich mich sehr.
Ja,
dann
okay.
Habe ich
okay. Gemacht. Das wäre krass. Das wäre krass.
Ja, das man stimmt. Weiß nicht. Ne? Das ist so die Geschichte.
Ja.
Ja, mal schauen.
So ist es. Okay, gut. Dann sind wir durch, glaube ich, mit unserer Vorschau auf die Picks 7 bis 12. Ich sag's noch mal kurz, wie da heute die Reihen. Oder sollen wir noch mal von vorne anfangen? Wie ist unser aktuelles
Big Board hau raus. Quasi? Komm, Flo.
Unser aktuelles Consensus-Ranking. Nummer 1, Bijan Robinson. Nummer 2, Bryce Young. Nummer 3, Anthony Richardson. Nummer 4, CJ Stroud. Nummer 5, Will Levis. Nummer 6, Jackson Smith und Jigba. Nummer 7, Jahmyr Gibbs. Nummer 8, Quentin Johnston. Nummer 9, Jordan Addison. Nummer 10, Zach Charbonnet. Nummer 11, Michael Mayer. Nummer 12, Zay Flowers.
Ja, naja,
gut.
Interessant.
Ist doch, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir hätten es, bin mir ziemlich sicher, vor, wie soll ich sagen, hättest du vor, ja, und hören wir in unsere alten, ja, so sag ich mal, jetzt nicht ein Jahr alten, aber allein schon 7 Monate alten Folgen rein, ja. Wo wir auch schon über Rookies geredet haben. Da waren noch andere Namen unterwegs in den Regionen.
Ja, klar, ist aber ja immer so, ne, dass das nochmal, das aufgewirbelt wird, ne, gerade bei den Quarterbacks, wir sehen es mal wieder. Natürlich, dieses Jahr sind zwar Young und Stroud in der Top-Gruppe geblieben, ne, ist keiner weggefallen, aber dennoch hat sich Richardson jetzt hochgemogelt. Levis war schon immer so ein bisschen, hatte immer Top 3 Quarterback Hype irgendwie über die Saison hier und da mal.
Ja,
ist spannend.
Ja, aber gerade die Running Backs, da hat sich natürlich schon wahnsinnig
viel getan. Ja, da haben wir ein paar verloren.
Da haben wir einiges verloren. So die alten Darlings, Zach Evans, Tank Bigsby, Sean Tucker und einer fehlt mir jetzt gerade noch. Ich glaube, es waren immer 6 plus dann Charbonnet die 7, oder?
War nicht,
Devi-Jungs. Aber das kann ich jetzt gar nicht mehr, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, wer da noch immer so sehr viel, ich weiß auch gar nicht, oder ist das jemand, der zurückgegangen ist ans College und deswegen jetzt nicht drin ist. Aber fällt mir jetzt nicht mehr ein.
Fällt mir auch gar nicht ein.
Vielleicht waren es auch 5 plus Charbonnet, kann auch sein, ich
glaube, so
weiß nicht, was. Aber dann waren es 6 eigentlich. Bei uns war Charbonnet ja da eigentlich immer dabei.
Ja.
Deswegen, ja. Und da, ja, da dachten wir ja, boah, diese erste Runde, mit der ersten Runde, das wird richtig fleischig.
Ja, ja.
Und jetzt ist das, der Teil hat schon leider etwas abgenommen. Ja, okay. Und das spült hier die Kollegen ein bisschen hoch.
Keyshawn Boutte haben wir verloren aus der ersten Runde.
Ja, ja, absolut, so ist es, genau. Ja. Bisschen schade ist es schon, was daraus wurde, aber okay, so ist das, that's the game, richtig?
Jawohl.
Wir freuen uns trotzdem drauf. Gut, Phil, danke dann für deine Zeit und ich würde sagen, wir hören uns in alter Frische nächste Woche wieder.
Bis dann, ciao.
Bis dann, ciao, ciao.